Herr Dr. Otterus, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Otterus. Die Islamische Republik Iran steht kurz vor dem 43. Jahrestag des Sieges der Revolution. Sie feiert den Sieg in einer Situation, in der das Land größten Problemen und Herausforderungen ausgesetzt ist. Sie gehören, Herr Dr. Ozogos, sicherlich zu denen, die die Revolution von Anfang an unterstützen und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Deshalb würde ich gerne mal Ihre Bewertung, Ihre Einschätzung über die aktuelle Lage in der Islamischen Republik Iran hören.
Ja, vielen Dank für diese Frage, die ich gleich einmal mit einem Hinweis beginnen möchte, nämlich, dass ich ungefähr seit 43 Jahren die Gnade und Gelegenheit bekomme, zu verschiedenen Anlässen, nicht nur hier im Sender, sondern auch zum Beispiel vom Kulturrat, verschiedene Zeitschriften, andere Homepages und so, auf diese Frage einzugehen. Und interessanterweise ist mir aufgefallen, verzeihen Sie, wenn ich das so deutlich sage, seit 43 Jahren beginnt die Frage immer damit, dass es dem Iran schlecht gehe. Und ich muss sagen, diese Frageart ist nicht böse gemeint, das weiß ich, und sie entspricht einer Empfindung. Sie entspricht einer Empfindung, die hat nichts mit dem Iran zu tun. Sie entspricht einer Empfindung, die uns die Kolonialisten hunderte Jahre lang, ja, ich sage hunderte Jahre lang, sie haben uns vielleicht nicht so lange besetzt, aber sie haben uns hunderte Jahre lang das eingeimpft. Nämlich, dem Westen geht's gut, allen anderen geht's schlecht. Deswegen schauen wir mit Neid auf den Westen. Deswegen schauen wir immer, oh, der Westen geht's gut und so weiter und so fort. Wenn ich Ihnen heute erzählen würde, was zurzeit alles in Deutschland los ist, dann würden Sie mir das meiste gar nicht glauben, weil der Westen ist in einem Abwärtsspirale ohnegleichen. Aber das war nicht Ihre Frage. Ihre Frage bezieht sich auf die Islamische Revolution, 43 Jahre. Erlauben Sie mir einen zweiten Aspekt. Mit 43 Jahren wird es langsam Zeit zu heiraten. Ja, also wenn zum Beispiel ein junger Mann zu mir kommt und sagt, ich bin 43 Jahre alt und ich bin noch nicht verheiratet, und ich als Gemeindeleiter, dann sage ich, komm, dann müssen wir das jetzt aber ändern. Und die Islamische Republik Iran hat diesbezüglich ja ziemlich viele Bewerber jetzt, Alhamdulillah. Also da ist auf jeden Fall der Irak, der versucht sich gerade von den amerikanischen Besatzung zu befreien. Dann ist da Afghanistan, die noch nicht so richtig selbst zu sich gefunden haben und auch die Amerikaner erst noch mal richtig loswerden müssen. Nicht nur die Soldaten, sondern auch die Agenten, die da alle sind. Dann ist da der Jemen, der immer mehr versucht, sich zu befreien und nicht nur sich, sondern die ganze islamische Welt zu befreien, indem sie halt sich gegen dieses korrupte Saudi-Regime zur Wehr setzt. Dann ist da auch Syrien. Auch Syrien muss gegen die westliche Welt und ihre Terrorspezialisten von der IS kämpfen. Alles Kandidaten, die oder Kandidatinnen, muss man ja in diesem Fall dann sagen, die sicherlich eine Vermählung mit der Islamischen Republik Iran durchaus in Anbetracht ziehen können. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt weiter, weil Sie haben recht, ich verfolge es seit 1979, und 1979 war die Islamische Republik wirklich ziemlich einsam. Insbesondere dann in der Zeit des auferlegten Krieges war die Islamische Republik Iran sehr einsam. Aber heute ist sie nicht mehr einsam. Es sind nicht nur diese vier Länder, die jetzt, weil sie so gute Beziehungen zur Islamischen Republik Iran haben, von der westlichen Welt in Schutt und Asche bombardiert werden. Nein, hinzu kommen auch durchaus Großmächte. Ich schaue mir zum Beispiel an, welche Beziehung die Islamische Republik Iran im Augenblick zu Russland aufbaut und weiterentwickelt, zu China aufbaut und weiterentwickelt. Das sind alles Entwicklungen, die waren vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, auch vor 20 Jahren in diesem Maße kaum vorstellbar. Wir haben eine Islamische Republik Iran, die nicht nur in der Lage ist, ins Weltall Satelliten zu bringen, sondern auch eigene Impfstoffe zu schaffen. Und wie ich höre, Impfstoffe, die viel, viel weniger Nebenwirkungen haben als das, womit wir zurzeit in der westlichen Welt zu kämpfen haben, mit sehr großen Problemen diesbezüglich. Das heißt, kurz gesagt, wir haben eine Islamische Republik Iran, die genau das tut, was das verehrte Revolutionsoberhaupt Imam Khamenei, Gott schütze ihn, gesagt hat, nämlich die zweite Phase dieser Revolution einzuleiten. Die erste Phase war erstmal die Konsolidierung, eine Festlegung der Grundlagen, die Schaffung eines Systems mit all seinen eigenen Fehlern, die man selber dann reparieren musste, Stück für Stück. Jetzt in der zweiten Phase geht es darum, diese Kultur des Islam, diese Kultur der islamischen Revolution, den Unterdrücken dieser Welt vorzustellen. Und zwar nicht nur so vorzustellen wie in den Anfangsjahren, sondern in einer professionellen Art und Weise vorzustellen. Und zu dieser Kultur gehört zum Beispiel die Ashura-Zeremonien. Glauben Sie mir, jemand, der so alt ist wie Sie und meine Wenigkeit, die wissen, dass vor 40 Jahren kaum jemand in der Welt überhaupt wusste, was Ashura ist. Geschweige denn von irgendwelchen Ashura-Prozessionen wusste. Jetzt ist in der ganzen Welt Ashura bekannt, aber nicht nur das. Ja, ich will Ihnen nur mal die Auswirkung zeigen, wirklich die Auswirkung einer Revolution auch auf die Nachbarländer. Nehmen Sie das Beispiel Arba'in. Ja, Arba'in, wenn ich den Begriff vor 40 Jahren, vor 43 Jahren hier in Deutschland irgendwem gesagt hätte, unseren sunnitischen Geschwistern gesagt hätte, die hätten mich einfach nur angeschaut und hätten nicht gewusst, was das ist. Heute verbinden die Leute mit dem weltgrößten Friedensmarsch von Najaf nach Karbala. Jeder weiß, was Najaf ist, jeder weiß, was Karbala ist, zumindest die Muslime wissen das. Und das ist eine Entwicklung ohnegleichen. Und all das haben wir Imam Khomeini, der Islamischen Revolution und der Fortsetzung von Imam Khomeinis Erbe durch Imam Khamenei, Gott schütze ihn, zu verdanken. Das sind wirklich alles Entwicklungen, die wunderbar sind. Lassen Sie mich auch noch ganz kurz eine deutsche Perspektive ansprechen. Ja? Wenn ich wieder zurückschaue vor 43 Jahren, was gab es in Deutschland für deutschsprachige Literatur über Islam? Das war eine Handvoll Bücher. Was gab es für deutschsprachige Literatur über Schia? Nichts, aber auch gar nichts. Zumindest nicht von Muslimen geschrieben. Heute können wir zurückgreifen auf Nahjul Balagha, die Worte Imam Alis a.s., auf Kitabul Irshad, auf Al-Murajat, die Diskussion von Schiiten mit Sunniten, alles 500 Seiten Werke. Wir können zurückgreifen auf unzählige Bücher von Ayatollah Motahari. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, bestimmt ein Dutzend, wenn nicht noch mehr. Wir haben fast alle Bücher von Ali Shariati in deutscher Sprache. Wir haben die großen Gelehrten, die jetzt noch leben. Wir haben Ayatollah Amini. Wir haben natürlich Imam Khamenei, unzählige Bücher. Imam Khomeini, Gott segne seine heilige Seele. Wunderbare Bücher. Ja, sogar, und das müsste doch auch im Iran aufgefallen sein, mystische Bücher von Imam Khomeini. Ja, jetzt komme ich wieder zurück zum Iran. Selbst die Iraner wussten doch, als die Islamische Revolution gestartet ist, überhaupt nicht, dass Imam Khomeini einer der größten Mystiker unserer Zeit sind. Auch das gehört zu dieser Entwicklung, zu dieser wunderbaren Entwicklung. Und ich bin wirklich dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit geben, unseren gütigen jungen Geschwistern in der Islamischen Republik Iran gratulieren zu dürfen. Die allermeisten von ihnen haben natürlich den Anfang gar nicht miterlebt, weil sie haben eine sehr junge Bevölkerung, Gott sei Dank. Aber Sie werden aus den Filmen, aus den Büchern, aus den Erzählungen sicherlich das verfolgen können. Und ich bin sehr, sehr dankbar, ein Teil dieses Geburtstages mit sein zu dürfen.
Sie nannten gerade Russland und China als zwei Länder, zu denen die Islamische Republik Iran Beziehungen ausgebaut hat. Aber wie Sie wissen, das waren gerade auch Länder, die amerikanische Sanktionen gegen Iran unterstützt haben. Ohne sie wären diese Sanktionen gar nicht zustande gekommen. Deshalb muss man nicht so vorsichtig sein, wenn man über diese Länder spricht.
Also zweifelsohne. Grundsätzlich muss man immer vorsichtig sein, wenn man über Länder spricht, die nicht muslimische Interessen verfolgen. Und es ist doch zweifelsfrei, dass Russland und China nicht die iranischen Interessen verfolgen, sondern zunächst einmal ihre eigenen Interessen verfolgen. So naiv dürfen wir natürlich nicht sein. Aber jetzt kommt ein ganz dickes Aber. Man kann immer auch schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer. Natürlich kann man auf der einen Seite schauen, dass China zumindest bei den Sanktionen nicht groß dagegen protestiert hat. Da haben Sie völlig recht. Aber schauen wir uns doch mal den anderen Teil des Glases an. Wer hat denn das über mehrere hundert Milliarden Abkommen mit der Islamischen Republik Iran während der Sanktionen geschlossen? Wer kauft denn das Öl im Augenblick, mit dem die Islamische Republik Iran immer noch einen Großteil seines Staatshaushaltes finanziert? Ja, klar, sie kaufen es rund 20% billiger als der Weltmarktpreis. Das ist halt ihre Bedingung diesbezüglich. Aber hier muss man natürlich auch sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala, Gott der Allmächtige, die Islamische Republik Iran so wunderbar unterstützt. Denn der aktuelle Ölpreis ist so hoch, dass selbst wenn man es 10-20% billiger verkauft, es immer noch höher ist als zu der Zeit der früheren Regierungen. Insofern muss jetzt die aktuelle Regierung auch zeigen, dass sie mit der Unterstützung des Imams für das Volk die Infrastruktur des Landes verändert und verbessert und vieles andere mehr. Also natürlich und genau das Gleiche gilt auch für Russland. Sie können aber sicher sein, Russland und China liefern zum Beispiel immer noch keine Passagierflugzeuge in die Islamische Republik Iran. Das hat auch zum Beispiel zwei Gründe. Auf der einen Seite gibt es im Iran immer noch Leute, die hängen einfach an den westlichen Flugzeugen, Airbus und Boeing. Die wollen unbedingt die haben. Diese Generation muss wahrscheinlich erstmal aussterben, bis man neue Wege geht. Auf der anderen Seite haben die Russen immer noch amerikanische Bauteile in ihren Flugzeugen, dürfen die also nicht verkaufen. Die Chinesen sind schon so weit, dass sie ihre wunderbaren, wirklich westkonkurrenzfähigen Flugzeuge auch ohne westliche Bauteile bauen können. Aber sie haben noch nicht genug, um das eigene Land zu versorgen. Seien Sie aber sicher, schon in wenigen Jahren werden wahrscheinlich chinesische Passagierflugzeuge in der Islamischen Republik Iran fliegen. Und die Beziehungen werden immer weiter vertieft werden. Sie haben völlig recht, wir müssen vorsichtig sein, aber doch nicht vorsichtiger als mit den USA. Ja, also da muss ich ganz, ganz deutlich sagen, wenn ich mit meinen iranischen Freunden spreche, dann merke ich immer, sie haben eine große Skepsis gegenüber Russland, sie haben eine große Skepsis über Iran, aber nicht halb so viel Skepsis gegenüber Deutschland, gegenüber England, gegenüber Frankreich. Aber letztendlich sind das die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die den Iranern die Falle gestellt haben. Das waren nicht die Russen und die Chinesen. Und die Russen und Chinesen haben im Rahmen ihrer eigenen Interessen immerhin die Geschäfte aufrechterhalten. Die Deutschen haben ihre eigenen Interessen verraten. Die westliche Welt hat die eigenen Interessen verraten. Die Sanktionen waren zum Schaden von Deutschland, von England, von Frankreich. Das hat sich China und Russland in diesem Maße nicht bieten lassen und hat Beziehungen. Also ich plädiere auch diesbezüglich für ein Umdenken in der Islamischen Republik Iran. Dieser nach wie vor bestehende Blick auf die Kultur und auf die angeblichen Freiheiten in der westlichen Welt und vieles andere mehr, Das muss mal auch im Rahmen des Soft Wars, ja, Imam Khamenei hat das ja Soft War genannt, also dieser weiche Krieg. Das ist ein Propagandakrieg, ja. Lassen Sie mir ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wenn Iraner über ihre eigene Presse sprechen, dann denken die immer, ja, wir haben eine zensierte Presse, bei uns kommt die Wahrheit so nicht raus, aber in der westlichen Welt ist eine gewisse Freiheit diesbezüglich. Ja, das liegt einfach daran, dass die Iraner nicht verstehen, wirklich nicht verstehen, was hier passiert. Hier gibt es zum Beispiel eine privatisierte Presse. Ja, YouTube ist privatisiert, Facebook ist privatisiert und wie sie alle heißen. In den letzten Monaten hat YouTube Tausende und Abertausende Seiten gesperrt. In Deutschland kann RT, das Russian TV, also das russische Fernsehen, RT nicht senden. Es ist verboten worden. Der Sender Al-Manar ist verboten. Der Sender der Islamischen Republik Iran ist hier verboten. Und all das erfährt man im Iran in diesem Maße nicht. Und wenn Sie dann zum Beispiel auf die Homepage gehen von Al-Manar und ähnliches, so wurde die sogar gesperrt. Ja, ein Internet, von dem man denkt, da kann man gar nichts sperren. Da haben die Amerikaner das schlicht und einfach gesperrt. Jetzt müssen die aus anderen Ländern heraus versuchen, dann zu senden. Also glauben Sie mir, diesbezüglich gibt es noch einige falsche Vorstellungen über den Westen in der Islamischen Republik Iran. Diese Vorstellungen behindern auch die wirtschaftliche Entwicklung. Denn vieles, was in der Islamischen Republik Iran heutzutage möglich ist, scheint schwach. Es scheint schwach. Schauen Sie sich die selbstproduzierten Autos an. Wenn man sie vergleicht mit den Autos, die die westliche Welt produziert, dann scheint das schwach. Aber seien Sie doch fair. Ich meine jetzt natürlich nicht Sie persönlich, sondern Sie im Iran. Seien Sie doch fair und schauen Sie doch mal auf die Autos vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und das unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen. Da ist die Entwicklung schon sehr, sehr positiv. Genauso auch zum Beispiel die medizinische Entwicklung. Klar, wenn Sie das mit den absoluten Top-Instituten dieser Welt vergleichen, dann kann Iran noch nicht mithalten. Aber schauen Sie sich doch mal die Entwicklung an. Wir sind beide alt genug und jemand wie ich, der nur in Jahresabständen, in Mehrjahresabständen in die Islamische Republik Iran fährt, ist jedes Mal völlig erstaunt über die Entwicklung. Sie leben mitten da drin und merken das nicht, wie das langsam, aber sicher voranschreitet und die Islamische Republik im Inland stärker wird, aber auch in der Außenwirkung immer stärker wird. Ich wage zu behaupten, dass heute oder zum 43. Jahrestag die Islamische Revolution und die Islamische Republik Iran so stark ist wie nie zuvor.
Dr. Ortagos, lassen Sie mich hier einen weiteren Kritikpunkt loswerden, der hierzulande im Raum steht. Und dieser Punkt betrifft Impfstofflieferungen an die Islamische Republik Iran. Das wurde auch von höheren Stellen im Iran kritisiert. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist zweifelsohne ein Skandal, was da geschehen ist in der Welt. Die Welt hat diesbezüglich ein Verbrechen begangen. Aber wie es so oft bei solchen Verbrechen ist, ich schaue mir immer das Verbrechen des Satan an, wie er Adam und Eva verführt hat. Am Ende hat er letztendlich nichts anderes bewirkt, als was Allah sowieso vorhatte, dass nämlich der Mensch auf die Erde kommt. Und genau das Gleiche oder etwas Ähnliches ist jetzt auch hier passiert. Auf der einen Seite war das natürlich in der Anfangsphase dramatisch für die Iraner, die dann, deren Wissenschaftler Tag und Nacht arbeiten mussten, um einen eigenen Impfstoff zu entwickeln und dann zunächst auf die chinesischen und russischen Impfstoffe zurückgreifen mussten. Und leider, 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 das wiederhole ich hier, gibt es eine Gruppe von Iranern, die immer noch die Vorstellung haben, Chinesisches und Russisches ist nicht so gut, wir wollten Westliches. Aber wenn Sie jetzt mal ein bisschen die westlichen Nachrichten verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass die Nebenwirkungen dieses größten Verbrecherunternehmens Pfizer, ja, also Pfizer hat ja schon so viele Menschen in dieser Welt umgebracht und dieses BioNTech-Pfizer-Produkt bewirkt so viele Nebenwirkungen, so viele Herzmuskelschwächungen, so viele Probleme, die wir hier haben, dass inzwischen in der westlichen Welt offen darüber diskutiert wird. Das heißt, die Islamische Republik Iran, die Iraner sind geschützt worden, bis auf die, die unbedingt mit koste es, was es wolle, unbedingt diese Medikamente wollten. Aber sie sind geschützt worden. Und jetzt stellen wir zum Beispiel fest, hat sich dieser Virus so entwickelt, dass wir weltweit kaum noch ernsthafte Todesfälle haben, bis auf diejenigen, die eben sowieso sterben würden, aus Altersgründen oder aus Vorerkrankungsgründen. Aber schauen Sie sich doch mal an, als wir vielleicht vor einem Jahr miteinander gesprochen haben und da war eine Inzidenz von 100 oder etwas Ähnliches, dann gerieten sowohl Sie als auch wir hier in Deutschland in Panik. Im Augenblick haben wir in Dänemark eine Inzidenz von 4000 und die haben gerade sämtliche Maßnahmen aufgehoben. Wir haben in Deutschland eine Inzidenz von rund 1500 und hier wird diskutiert, auch die Maßnahmen herunterzufahren. Also die Islamische Republik Iran ist sogar durch solche Maßnahmen, die zum Schaden führen sollten, Entschuldigung, geschützt worden. Und lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen und ein anderes Beispiel nennen, bei dem ich, wenn Sie unbedingt von mir eine Kritik herauskitzeln wollen, dann doch vielleicht mal was erwähnen kann. Seit 43 Jahren hat das Finanz- und Banksystem der Islamischen Republik Iran, oder sagen wir mal zumindest seit 30 Jahren, die Gelegenheit abgekoppelt, was Neues Islamisches aufzubauen. Sie sind abgekoppelt vom SWIFT-System, eine einmalige Geschichte, dass selbst Hitler war vom internationalen Zahlungsverkehr nicht ausgeschlossen, aber die Islamische Republik Iran ist ausgeschlossen vom internationalen Zahlungsverkehr. Das heißt, sie waren komplett oder sind es immer noch komplett ausgeschlossen, müssen mit Russland und China, mit denen Milliarden Handel betrieben wird, ganz andere Wege gehen. Und das wäre eine Gelegenheit, endlich das islamische Finanz- und Bankensystem zu starten, auch als Modell für andere Länder. Hier muss ich sagen, gibt es noch viel zu tun. Hier haben die Wissenschaftler und die Praktiker der Islamischen Republik Iran leider noch nicht die notwendigen Schritte eingeleitet, was auch zum Schaden der iranischen Bevölkerung führt, aufgrund der Inflationsrate und Ähnliches, die es in einem idealen islamischen System in dieser Form gar nicht geben könnte. Aber hier gibt es tatsächlich noch was zu tun, nur 43 Jahre mögen für einen jungen Mann alt sein, der noch nicht verheiratet sind. Aber 43 Jahre bei einer Revolution, bei einem Staatenwesen, ist eher noch Kindergartenniveau. Insofern bin ich froh, dass dieser Staat schon die Universität erreicht hat. Und zweifelsohne gibt es noch Bereiche, in denen es eine stärkere Nachholbedarf gibt und zu diesem Bereich gehört sicherlich auch das Wirtschafts- und vor allem das Finanzwesen. Nicht umsonst sagt Imam Khamenei bei fast jeder Nauruz-Ansprache irgendwas über die Wirtschaft. Ich glaube, die letzten 10 Jahre war ständig irgendein Begriff dabei, der mit der Wirtschaft zu tun hatte. Und die Basis der Wirtschaft ist natürlich das Finanzwesen, das Geldsystem. Noch immer hat die Islamische Republik Iran mehr oder weniger ein westliches Geldsystem. Und das muss sich ändern, inshallah. Ich weiß aber auch, dass die Islamische Republik Iran eine ganze Reihe von Goldreserven aufbaut mit der Zeit. Nicht so laut, aber immer klarer und deutlicher. Und das deutet schon darauf hin, dass man möglicherweise auch ein alternatives Finanzsystem aufbauen will, inshallah.
Sicherlich sind aber hier auch hierzulande Fehler gemacht worden. Was ist Ihrer Ansicht nach falsch gemacht worden?
Also zunächst einmal ist es so, zur Schahzeit wurden enorm viele Fehler gemacht, aber das waren nicht die Fehler der Iraner, das waren die aufgezwungenen Fehler der Kolonialisten. Jetzt, in den letzten 43 Jahren, sind auch Fehler gemacht worden, aber es sind die Fehler der Iraner. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Ja? Die eigenen Fehler kann man auch selbst wieder korrigieren, wohingegen fremde Fehler, die dann auch noch aufgezwungen werden, weiterzuführen, man so nicht ohne weiteres korrigieren kann. Das heißt, wenn zum Beispiel das Parlament einen Fehler macht, dann kann man auch durch das eigene Parlament diesen Fehler wieder korrigieren. Wenn Sie mich fragen, werde ich Ihnen jetzt eine überraschende Antwort geben. Und das mag vielleicht viele Iraner überraschen, aber meiner Meinung nach der größte Fehler, den ein Teil der Iraner macht, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, wie viele das sind, aber der größte Fehler, den ein Teil der Iraner macht, ist, dass sie Imam Khamenei, Gott schütze ihn, nicht die Stellung in ihrem Herzen geben, die er haben müsste. Klar, er wird als ein gerechter Anführer gesehen, er wird als eine wichtige Persönlichkeit gesehen, von manchen mehr, von anderen mehr, von anderen weniger, aber dass er wirklich der Vertreter des 12. Imams auf Erden ist, dass er Imamul Umma ist, dass er unser Muslim Ibn Aqil ist, der nach Kufa vorgeschickt wurde. Und wenn die Kufiten damals Muslim Ibn Aqil so behandelt hätten, wie sie den erwarteten Imam behandeln, wenn sie ihn so geschützt hätten, wie sie den erwarteten Imam schützen, wenn sie wirklich ihn so geliebt hätten, wie sie Imam Hussein Vorgaben zu lieben, dann wäre Imam Hussein auch gekommen. Und genau das Gleiche haben wir heute. Wir haben unseren Muslim Ibn Aqil. Er ist da. Er ist geschickt worden zu uns vorab. Und wenn wir ihn so behandeln, als wenn er der 12. Imam ist, wenn wir ihn so lieben, wenn wir ihn so unterstützen, wenn wir uns so einsetzen für ihn, als wenn er der erwartete Erlöser ist, dann wird der Erlöser auch kommen. Und wenn Sie mich nach einem Fehler fragen, ist das meiner Meinung nach der größte Fehler, den noch einige Iraner, ich betone einige, nicht alle, einige Iraner noch tun. Und hier gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern, inshallah.
Herr Otakos, wie sehen Sie die Perspektive, die Zukunft der Islamischen Republik?
Die Perspektive der Islamischen Republik Iran ist die Perspektive des Islam auf dieser Erde. Wir bereiten alles darauf vor, dass der Erlöser bald erscheinen möge. Möge er bald erscheinen. Die Iraner, die jedes Jahr diesen wunderbaren Friedensmarsch im Irak von Najaf nach Karbala mitlaufen, besuchen natürlich dann auch Kufa. Und in Kufa gehen sie zu der Masjid al-Sahla, das heißt eine ganz besondere Moschee, einzigartig dieser Art auf der Erde, jetzt gar nicht von der Architektur, sondern von dem, was dort geplant ist. Dort gibt es Büros ohne Ende, die alle unbesetzt sind. Und da fragt man sich, was soll das? Warum sind da viele Büros und die sind noch nicht besetzt? Naja, es wird halt der Weltsitz der Weltregierung aufgebaut, des erwarteten Erlösers. Und wenn Sie das jetzt hier im Westen erzählen, dann erklären die Leute Sie natürlich für verrückt. Aber die Menschen in der Islamischen Republik Iran, die das zum größten Teil finanzieren, und auch die Iraker, glauben fest daran. Und dieser Glaube muss noch fester werden. Und dann sehe ich eine blühende Zukunft für uns. Ich habe die ähnliche Prognosen in den letzten Jahren von mir gegeben, durfte das Alhamdulillah, Gott sei Dank, und ich sehe die Früchte. Wenn manche Menschen diese Früchte nicht unbedingt sehen, so nur deswegen, weil sie es gewohnt sind, das halb leere Glas zu sehen und nie auf das halb volle Glas schauen. Inzwischen ist das Glas nicht nur halb voll, sondern es strahlt wirklich aus in viele, viele andere Länder. Auch Länder, die noch viel westlicher orientiert sind, als es die Islamische Republik Iran jemals war. Auch die wenden sich immer mehr dem Islam zu. Die Muslime sind dankbar, wieder Muslim sein zu dürfen und interessieren sich immer mehr für die islamischen Regeln. Und insofern sehe ich wirklich für uns alle, inshallah, aber in meinem Alter sagt man für unsere Kinder und für unsere Enkel noch mehr, eine blühende Zukunft, inshallah.
Vielen Dank, Herr Dr. Otakos, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.